Hallo, ich bin Alex T. Steffen und zusammen mit Blinkist stelle ich dir hier die wichtigsten Gedanken meines Buches Der Pionier in dir vor. Mein Buch setzt bei einem Ärgernis an, das du bestimmt auch aus deinem Arbeitsalter kennst. Du denkst dir, Mensch, das ginge doch eigentlich viel einfacher. Man müsste nur diese eine Vorschrift abschaffen. Wenn du jetzt aber versuchst, genau diese eine Vorschrift zu ändern, dann heißt es nur, das haben wir immer schon so gemacht. Das bleibt so. Basta. Dieses starrsinnige Denken ist nicht nur frustrierend, sondern auch betriebswirtschaftlich unsinnig. Es ist ja so, wir leben in einer schnelllebigen Welt. Technologien entwickeln sich im Raketentempo weiter. Unvorhersehbare Ereignisse wie die Corona-Pandemie krempeln unseren Alltag um. Und globale Bedrohungen wie der Klimawandel zwingen uns, unsere Lebensweise radikal zu ändern. Das alles wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus. Unternehmen müssen in der Lage sein, aus dem Stand neue Lösungen zu finden. Dazu müssen sich die Angestellten, vor allem aber die Führungskräfte, von festgefahrenen Denkweisen verabschieden. Kurz, sie brauchen Pioniergeist. Das fällt manchen Menschen leichter als anderen. Aber in diesen Blinks, die von Arvid Schalle gelesen werden, wollen wir dir zeigen, dass jeder zum Pionier werden kann. Arvid, du kannst loslegen.
Danke dir, Alex. Na dann, steigen wir doch gleich mal mit den Führungskräften ein, die sich an starre Strukturen klammern. Als Julia ihren neuen Job bei einem Berliner Finanzdienstleister anfing, war sie Feuer und Flamme. Ihr Ziel war nichts Geringeres, als die Reaktionszeit auf Kundenanfragen stark zu verringern, was in der Finanzbranche ein großer Wettbewerbsvorteil sein kann. Denn, wie du vielleicht selbst schon mal erlebt hast, lassen Antworten von Finanzdienstleistern gern mal eine ganze Weile auf sich warten. Julias Vorhaben war also ziemlich sinnvoll. Trotzdem ist sie gescheitert und hat letztlich gekündigt. Woran lag's? Julia ist mit einer Above-and-Beyond-Mentalität an die Sache herangegangen. So wird beim Disney-Konzern die Haltung bezeichnet, mit der im Unternehmen mehr als üblich getan wird, um für die Kundinnen und Kunden das Beste herauszuholen. Notfalls auch über ungewohnte Lösungswege. Das Problem war nur, dass Julias Unternehmen noch in veralteten Strukturen steckte. Und die führten dazu, dass sie mit ihrer Mentalität auf Widerstände stieß. Das erste große Problem war die Zentrierung der Entscheidungsmacht. Julia konnte kaum etwas selbst entscheiden und musste sich für beinahe alles den Segen von einem ihrer Chefs holen. Was sie nicht nur ermüdete, sondern auch viel Zeit kostete. Doch damit nicht genug. Nicht nur sah das Protokoll vor, dass sie auch kleinere Teilentscheidungen absegnen lassen musste. Nein, viele Führungskräfte versuchten darüber hinaus, mit dem Zurückhalten von Informationen ihre Macht innerhalb der Firma zu manifestieren. Klingt aus unternehmerischer Sicht eigentlich ziemlich unsinnig, oder? Ist es auch. Aber dahinter steckt ein zentrales Problem von altbackenen Führungskräften. Viele Menschen in den oberen Etagen glauben, dass nur sie die richtige Richtung für das Unternehmen kennen. Bei Neuerungen fürchten sie sofort, es könnten Fehler gemacht werden, die der eigenen Firma und damit dem eigenen persönlichen Ansehen schaden. Deshalb verteidigen sie bestehende Strukturen und Hierarchien wie ihre eigenen Königreiche. Doch damit verprellen sie Talente wie Julia und bringen die eigene Firma um tolle Ideen und Verbesserungen. Julia hatte zum Beispiel die Idee, die interne Kommunikation zu beschleunigen, indem jeder die Berechtigung zum Upload von Dokumenten ins Intranet erhalten sollte. Das war bisher nämlich der Kommunikationsabteilung vorbehalten, die durch einen langwierigen Prüfungsprozess gern mal 2 Wochen für einen Upload benötigte. Hätte hingegen jeder einen Zugang erhalten, wäre so ein Upload in 20 Minuten erledigt gewesen. Aber die Chefs blockten ab. Das würde nur zu Chaos führen, allein schon wegen der Designvorschriften für interne Dokumente. Ein schwacher Einwand. Schließlich gibt es für solche Lappalien längst Lösungen. Zum Beispiel Do-it-yourself-Software, mit der eine IT-Abteilung einen fixen Designrahmen herstellen kann, der automatisch bei jedem Upload genutzt wird. Durch Schulungen könnten Mitarbeiter außerdem auf rechtliche Gesichtspunkte hingewiesen werden, die sie bei einem Upload beachten müssen. Und mal ehrlich, Selbst wenn einzelne Mitarbeiter auch mit Software und Schulung hier und da noch Fehler gemacht hätten, hätte die insgesamt gewonnene Zeit so viele Ressourcen freigelegt, dass Julias Idee für die Firma trotzdem ein immenser Gewinn gewesen wäre. Doch um das zu verstehen, fehlte den Chefs das agile Mindset, das wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Was in Julias ehemaligen Unternehmen komplett fehlte, war die Agilität. Sie bezeichnet die Fähigkeit einer Firma, mit den sich rasch verändernden Marktsituationen Schritt zu halten. Und zwar, indem sie Prozesse und Strukturen zügig umstellt. Sicher kennst du einige agile Methoden wie Scrum oder Design Thinking. Die Sache ist nur, solche Methoden bringen gar nichts, wenn nicht das nötige Mindset dafür vorhanden ist. Und damit noch einmal zurück zu den Ex-Chefs von Julia. Führungskräfte wie sie haben ein ausgesprochen starres Mindset und lassen sich für gewöhnlich in zwei Typen einteilen. Die Kontrolleure und die Politiker. Die Kontrolleure haben wahnsinnige Angst vor einem Kontrollverlust. Dahinter steckt der sogenannte Ambiguitätseffekt, eine kognitive Verzerrung, bei der Menschen auf eine ganz bestimmte Weise handeln, weil sie sich vor der Ungewissheit darüber fürchten, was vor ihnen liegt. Sie entscheiden deshalb oft auf Nummer sicher und setzen auf Altbewährtes. Risiko ist ihnen zuwider. Den Politikern wiederum geht es vor allem darum, unantastbar zu bleiben. Sie wollen auch die winzigste Entscheidung noch absegnen, scheuen sich vor Debatten und manipulieren sogar Informationen und Vereinbarungen zum eigenen Vorteil. Du kannst es dir schon denken. Ein Betriebsklima, das ausschließlich von Kontrolleuren und Politikern geprägt wird, kann schnell toxisch werden. Wer mehr Agilität in seine Firma bringen will, muss daher Menschen mit agilem Mindset einstellen. Die Pioniere. Sie stehen für bewegliches Denken, das im Gegensatz zum starren Mindset nicht planorientiert funktioniert, sondern lösungsorientiert. Und das bedeutet, dass Lösungswege flexibel an das Ziel angepasst werden. Und zwar gerade auch dann, wenn sich ein Ziel über bewährte Wege nicht unbedingt erreichen lässt. Dafür sind drei grundlegende Schritte notwendig. Erstens die Reflexion. Hierbei geht es um Ideen für die Zukunft. Zum Beispiel Julias Vorhaben, die Reaktionszeit ihrer Firma auf Kundenanfragen zu beschleunigen. Zweitens muss die Idee in Angriff genommen werden. Das klingt banal, aber kennst du nicht auch viele gute Einfälle, die nie über die Worte »Ach, wäre es nicht toll, wenn« hinausgekommen sind? Und der dritte Schritt lautet Kampfgeist. Pioniere nehmen Hürden nicht einfach hin, sondern kämpfen gegen Widerstände. Machen wir mal einen kleinen Test. Entsperre dein Smartphone und verschiebe die Messenger-App, die du am häufigsten nutzt, an eine völlig andere Stelle. Und jetzt schließt du dein Handy wieder. Na, wie lange glaubst du, wird es dauern, bis du die App wieder an ihren gewohnten Platz zurückschiebst? Die meisten von uns werden wahrscheinlich schnell genervt sein und die alte Ordnung auf dem Homescreen wiederherstellen. Routinen zu ändern ist nämlich gar nicht so einfach. Die Fähigkeit, die wir dafür benötigen, heißt adaptive Intelligenz oder abgekürzt AQ. In der kognitiven Psychologie wird sie neben der klassischen Intelligenz, IQ, und der emotionalen Intelligenz, EQ, als dritte Komponente menschlicher Intelligenz angesehen. Zwei Eigenschaften zeichnen die AQ aus. Zum einen die mentale Stärke, mit der wir auch bei höchster Belastung auf schwierige Umstände reagieren können. Im Englischen gibt es dafür den Begriff Distress Tolerance, was übersetzt Stressresistenz bedeutet. Und zum anderen die Fähigkeit, eigene Denk- und Handlungsmuster flexibel an sich verändernde Umstände anzupassen. Du ahnst es vielleicht schon, die adaptive Intelligenz ist die Kernkompetenz von Pionieren. Das Gute ist, dass zwar jeder von uns unterschiedlich veranlagt ist, wir aber alle unsere AQ trainieren können. Und das liegt an der Neuroplastizität. Der Neurowissenschaftler Andrew Huberman von der Stanford Medical School versteht darunter die Gabe des Gehirns, neue neuronale Verbindungen herzustellen. Dabei spielt Stress eine entscheidende Rolle, und zwar im positiven Sinne. Das unangenehme Gefühl, das uns bei kurzfristigem Stress überkommt, animiert uns nämlich zum Handeln. Der Clou besteht nun darin, diesen Energieschub nicht zur Flucht aus der Stresssituation zu nutzen, sondern dazu, die Situation anzunehmen und das Beste aus ihr zu machen. Die folgenden Tipps können dir dabei helfen. Erstens, probiere in schwierigen Situationen einen größeren Sinn zu erkennen. Vielleicht tritt das Problem ja aus einem ganz bestimmten Grund auf und will dich auf etwas Tiefgreifendes hinweisen. Ein größerer Sinnzusammenhang verleiht Energie. Zweitens, fühle dich bei Diskussionen nicht persönlich angegriffen, wenn dir jemand widerspricht. Höre dir alles ruhig an und widerstehe dem Impuls, deinem Gegenüber sofort ins Wort zu fallen. Womöglich ist nicht alles verkehrt, was sie sagt. Drittens, mache einen Reality-Check. Ist die Situation gerade wirklich so schlimm, wie sie sich anfühlt? Sagen wir, einer Kollegin wurde eine Verantwortung übertragen, die zuvor deine Sache war. Betrachte das nicht als Verlust oder gar als Misstrauensbeweis, sondern als Zeitgewinn. Du kannst dich jetzt intensiver anderen Aufgaben widmen. Viertens, betrachte Stress nicht als Übel, sondern als Chance, etwas Neues zu lernen und dich zu verbessern. Je öfter es dir gelingt, einen oder mehrere dieser Tipps anzuwenden und damit Stresssituationen zu bewältigen, statt sie zu vermeiden, desto stärker wird deine adaptive Intelligenz. Nachdem du die Kernkompetenz von Pionieren, die adaptive Intelligenz, kennengelernt hast, schauen wir uns jetzt an, welche Pioniertypen es gibt. Es lassen sich nämlich drei unterscheiden, die jeweils andere Charaktereigenschaften haben. Den Gestalter zeichnen Schöpfergeist und Eigenantrieb aus. Er hat eine hohe Assoziationsgabe und kommt oft durch überraschende Gedankensprünge auf ganz neue Ideen und Lösungen. Ein Beispiel dafür ist Julia aus unserem ersten Blink. Ihr ist es im Zweifel lieber, ohne minutiöse Planung etwas auszuprobieren. Es geht ihr dabei nicht um Perfektion, sondern darum, Bewegung in eingefahrene Strukturen zu bringen. Im Gegensatz zu vielen Machtmenschen interessieren Julia Status und Geld eher weniger. Was sie begeistert, ist das Kernziel, der Purpose. Wenn sie daran denkt, spürt sie einen starken inneren Drang, sofort etwas zum Erreichen dieses Ziels zu unternehmen. Der zweite Pioniertyp ist der Forscher. Er ist etwas kopflastiger als der Gestalter und zeichnet sich durch Wissensdurst und Reflexionsfähigkeit aus. Mit diesen Eigenschaften betrachtet er jedes Projekt und jedes Problem unvoreingenommen. Wichtig ist ihm nur die vernünftigste Lösung. Wenn er das Gefühl bekommt, dass etwas einen unsinnigen Weg geht, dann fühlt sich der Forscher dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen. Diese Debattenfreude kommt bei Vorgesetzten nicht immer gut an. Aber gerade weil der Forscher auch unbequeme Wahrheiten ausspricht, kann dieser Pioniertyp für Unternehmen, die sich verändern und verbessern wollen, ungemein gewinnbringend sein. Und dann wäre da noch der Aktivist. Er zeichnet sich durch Durchsetzungskraft und Belastbarkeit aus. Seine Frustrationsgrenze ist deshalb höher als bei Forschern oder Gestalterinnen wie Julia. Du erinnerst dich an ihre Idee mit der Upload-Berechtigung? Wäre Julia eine Aktivistin, hätte sie sich womöglich eigenmächtig über das Verbot hinweggesetzt. Und zwar nicht, um die große Mackerin zu markieren, sondern um zu zeigen, dass ihre Idee tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt. Das ist natürlich heikel, denn Hierarchien zu missachten kann ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Aktivisten haben davor aber keine Angst. Sie sind mutig und selbstbewusst genug, sich im schlimmsten Fall einen neuen Job zu suchen. Dabei geht es ihnen nicht darum, Chaos zu stiften. Wenn sie in einzelnen Fällen tatsächlich so weit gehen, Hierarchien oder Vorschriften zu missachten, dann haben sie sich ihr Vorgehen gut überlegt. Du möchtest ein Pionier werden, findest dich aber in keiner der drei Beschreibungen wieder? Dann kommen jetzt ein paar Strategien, mit denen du den Pionier in dir entfesseln kannst. Sagt dir Dick Fosbury was? Fosbury war der erste Hochspringer, der die Latte mit dem Rücken überquerte. und nicht mit dem Bauch, wie bei der bis dahin üblichen Straddle-Methode. Als Fosbury bei den Olympischen Spielen 1968 mit seiner neuen Technik antrat, hatte die Konkurrenz keine Chance. Das Spannende ist nun aber, trotz der Unterlegenheit der alten Straddle-Methode hielten viele Hochspringer noch jahrelang daran fest. Dass sich Gewohnheiten nicht so einfach verändern lassen, hatten wir ja schon. Hinzu kommt, dass wir Menschen Nachahmer sind. Und wenn einer wie Fosbury mal aus der Reihe tanzt, dann kopieren wir trotzdem eher das, was die Mehrheit macht. Was lässt sich dagegen unternehmen? Eine gute Methode, um sich Pioniergeist anzueignen, ist das First Principle Thinking. Es findet in drei Schritten statt. Finde heraus, wo das Machbare derzeit seine Grenzen hat. Bei Fosbury war das einfach. Alle springen mit dem Bauch über die Latte, wodurch aber nur eine bestimmte Höhe erreicht werden kann. Zerlege das Kernproblem in seine Bestandteile. Fosbury hat den Anlauf analysiert, den Absprung, die Körperhaltung und so weiter. Und dann hat er über Verbesserungsmöglichkeiten nachgedacht. Und dann kommt der dritte Schritt. Könnten unkonventionelle Mittel einzelne Teilschritte verbessern? Fosbury hat eine klare Antwort gefunden. Der Anlauf ist nicht das Problem, aber die Körperhaltung nach dem Absprung. Mit der Rückenvariante erzielt man deutlich höhere Höhen. Natürlich ist das mit den unkonventionellen Lösungen leichter gesagt als getan. Wenn es dir schwerfällt, ausgetretene Pfade zu verlassen, hilft dir vielleicht eine kleine Meditation. Angenommen, du denkst über ein Problem nach. Und sofort kommt dir ein Standardlösungsverfahren in den Sinn. Aber stopp. Halte erstmal inne. Versuche den Gedanken nicht zu verscheuchen, sondern nimm ihn ganz bewusst wahr. Er ist ja schließlich ein Teil von dir und deshalb ist es okay, dass er aufkommt. Betrachte ihn nicht als etwas Falsches, sondern erstmal ganz urteilsfrei. Wenn dir das gelingt, kannst du nämlich danach eine Entscheidung treffen. Und zwar, dem Gedanken nicht weiter zu folgen und stattdessen ganz bewusst eine andere Sichtweise auf den Sachverhalt einzunehmen. Das gelingt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber Übung macht den Meister. Probier's doch mal aus. So. Und nachdem du jetzt ein paar Techniken kennst, mit denen du selbst das Denken eines Pioniers entwickelst, widmen wir uns zum Abschluss der Frage, wie Führungskräfte mehr Pioniergeist in ihren Unternehmen heraufbeschwören können. July 19, 1989. Eine Passagiermaschine der United Airlines befindet sich auf 10.000 Meter Höhe, als das Hecktriebwerk explodiert. Für Flugkapitän Al Haynes ist das zunächst kein existenzielles Problem. Immerhin kann das Flugzeug auch mit den beiden verbleibenden Triebwerken noch weiterfliegen. Doch dann spitzt sich die Situation zu. Denn es stellt sich heraus, dass die Turbinenexplosion auch die Leitung sämtlicher Hydrauliksysteme zerstört hat. Es bricht Hektik im Cockpit aus. Ohne die Ruder betätigen zu können, lässt sich das Flugzeug nicht mehr steuern. Keines der Crewmitglieder glaubt noch an einen guten Ausgang, doch dann hat der Bordtechniker Danny Fitch eine Idee. Er könnte versuchen, das Flugzeug mit den Gashebeln der Triebwerke zu lenken. Kapitän Al Haynes zögert nicht lang. Es ist ihre einzige Chance. Tatsächlich gelingt am Ende eine rabiate Notlandung, bei der die Mehrheit der Passagiere überlebt. Zu verdanken ist das natürlich dem Techniker Fitch, aber auch seinem Kapitän. Damals war es nämlich nahezu undenkbar, dass jemand anderes als der Kapitän im Cockpit die Kontrolle über das Flugzeug übernimmt. Al Haynes aber tat, wovon sich viele Führungskräfte heute eine Scheibe abschneiden sollten. Er gab Verantwortung an einen Pionier ab und vertraute darauf, dass dessen unkonventionelle Idee die bestmögliche war. Solltest du als Führungskraft in deinem Team schon Pioniere ausgemacht haben, dann liegt es an dir, ihnen Raum und Möglichkeit zur Entfaltung zu geben. Sie müssen dafür übrigens keineswegs selbst in Führungspositionen aktiv sein, um ein Unternehmen mit Pioniergeist zu füllen. Sie wirken vielmehr von innen heraus, weil sie die Fähigkeit haben, Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Enthusiasmus anzustecken. Am besten stellst du deine Teams so zusammen, dass überall ein oder zwei Pioniere mitarbeiten. Darüber hinaus kannst du ganz allgemein etwas an eurer Arbeitsweise ändern, um es Pionieren einfacher zu machen oder Pioniergeist bei Angestellten zu schüren, die bisher vor allem Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Microsoft. Der Tech-Riese hat zwei simple Prinzipien eingeführt. Erstens hat sich das Management von der Arbeitszeitmessung verabschiedet und stattdessen die Leistungsmessung eingeführt. Solange vereinbarte Ergebnisse erreicht werden, interessiert sich niemand für die Anzahl der abgeleisteten Arbeitsstunden. Gerade in Zeiten, in denen viele im Homeoffice arbeiten, ist das ein großer Vertrauensbeweis an die Angestellten. Und die sind bei Microsoft auch prompt produktiver geworden. Das zweite Prinzip lautet gegenseitige Anerkennung. Bekommt ein Team die Lorbeeren für einen Erfolg, dann kann es formal eine Anerkennung an andere Abteilungen aussprechen. Hintergrund dieser Idee ist, dass Menschen Informationen ungern teilen, wenn sie fürchten, jemand anderes könnte dafür die Lorbeeren einheimsen. Und wo Informationen bewusst zurückgehalten werden, leiden die internen Arbeitsprozesse und damit die Innovation enorm, wie du bei Julia im ersten Blink gehört hast. Microsoft nennt sein System der gegenseitigen formalen Anerkennung übrigens Perspectives, also Perspektiven. Es geht darum, nicht nur auf sich selbst zu blicken, sondern andere Kolleginnen und Kollegen und deren Anteil am Erfolg sichtbar zu machen. Dadurch entsteht eine Kultur, in der niemand sein Aufgabenfeld wie ein Königreich gegen vermeintliche Eindringlinge verteidigt. Stattdessen öffnet man sich gern, sobald jemand um Hilfe bittet, und sucht auch selbst aktiv andere Abteilungen auf, um nach bestimmten Informationen zu fragen. Um hier aber einem Missverständnis vorzubeugen, Pionieren Verantwortung zu übertragen und Pioniergeist im Unternehmen zu fördern, bedeutet keineswegs, dass eine Führungskraft ihre Führung komplett aufgibt. Sie bleibt auch dann eine Autorität, wenn sie nicht starrsinnig auf Hierarchien und Vorschriften beharrt. Wer sich als Führungskraft erstmal nur ans Pionierwesen herantasten will, für den eignet sich die Tight-Lose-Tight-Methode. Die sieht vor, dass die Führungskraft zunächst sehr klar ein Ziel setzt und formuliert, was sie von einem oder mehreren Angestellten erwartet. Bei diesem ersten Schritt zieht die Führungskraft die Zügel tight, also straff. Im nächsten lässt sie dafür loose, also locker. Wie die Vorgaben erreicht werden, dürfen bzw. sollen die Angestellten selbst herausfinden und entscheiden. Ihrer Freiheit sind hier so gut wie keine Grenzen gesetzt. Und zum Schluss werden die Zügel wieder straff gezogen, nämlich bei der Auswertung. Wurden alle Ziele erreicht? Was lief gut und was lief schlecht? Hier gilt es, mit freundlicher Entschlossenheit vorzugehen. Alles wird offen angesprochen, aber auf eine einfühlsame Art, sodass Fehler als Lerngelegenheit verstanden werden und nicht als etwas, wofür man sich schämen müsste. Pioniere sind Menschen mit agilem Mindset. Durch ihre adaptive Intelligenz fällt es ihnen leicht, Gewohnheiten zu durchbrechen und unkonventionelle Lösungen auszuprobieren. Damit stehen sie im Gegensatz zu jenen, die mit aller Macht an Gewohntem festhalten und damit Wandel verhindern. Du möchtest auch Pionierin oder Pionier werden? Hier ist die gute Nachricht. Pioniergeist lässt sich erlernen. Am besten, du beobachtest deine Entwicklung und notierst sie in einem Logbuch. Kommst du als Gestalterin voran, wirst du eher zum Forscher oder kämpfst du schon als Aktivistin? Auch gegen eine Mischform spricht natürlich nichts. Je mehr Pionierkompetenzen du beherrschst, desto besser. Ob du dich selber zum Pionier entwickeln oder als Führungskraft mit Methoden wie Tight, Loose, Tight für mehr Agilität sorgen möchtest, wir hoffen jedenfalls, dir eine Reihe nützlicher Werkzeuge an die Hand gegeben zu haben.